Teflonpfannen sind super beim Kochen, brennt nichts mehr an und man braucht auch weniger Fett. Und atmungsaktive Outdoor-Jacken sind extrem praktisch, man schwitzt nicht und wird auch nicht nass. Das sind zwei Beispiele für Produkte, für deren Herstellung PFAS-Chemikalien verwendet werden. PFAS ist eine Abkürzung für per- und polyfluorierte Alkylverbindungen. Weil die sich nicht einfach abbauen, nennt man sie auch Ewigkeitschemikalien. Soweit so gut, nur leider gibt es auch ein paar sehr unschöne Nebenwirkungen. PFAS reichern sich nämlich in der Umwelt an, im Boden und im Wasser und einige Stoffe sind auch krebserregend. Die EU will sie deswegen verbieten. Die PFAS-Lobby aber, die arbeitet natürlich dran, dass genau das nicht passiert. Deswegen fragen wir heute mal nach bei unserer SWR-Umweltredakteurin Alice Thiel-Sonnen, wie belastet wir denn im Südwesten so sind und was gegen diese Belastung getan wird. Hallo Alice.
Hallo Stefan.
Ich habe ja gerade zwei Beispiele genannt. Wo stecken die Stoffe denn noch drin?
Wenn wir mal im Alltag bleiben, die Pommesschälchen innen drin beschichtet, damit es nicht durchfettet, in Kosmetika oder Teppichpolstermöbel auch gerne als schmutzabweisend eingesetzt. Wir haben es im Löschschaum bei großen Feuerwehreinsätzen, in Reinigungsmitteln, in Pflanzenschutzmitteln. Es ist in Membranen gerne eingesetzt, die viel aushalten müssen, die also sehr stabil sein sollen. Oder in der Medizin, Herzschrittmacher, Katheter. Ich könnte jetzt immer so weitermachen, ne?
Wow, ist ja überall,
ja. Ja.
Man nennt die auch Ewigkeitschemikalien. Wie ewig sind die denn? Und was ist das Problem damit?
Also es ist nahezu wirklich ewig, weil diese Molekülketten sich kaum knacken lassen. Chemikalien, Bakterien, Licht, Wind, Wetter, das alles kann denen nichts anhaben. Das heißt zum einen, wenn die sich nicht abbauen, sie reichern sich an. Sie sammeln sich in der Natur, in Tieren, auch im Menschen. Und gerade Stoffe, bei denen die Molekülketten noch kürzer sind, die verbreiten sich dann auch noch sehr schnell. Das heißt, die sind überall zu finden, im Bach bei uns, im Meer und selbst im Eisbär in der Polarregion. Und das mit Stoffen, die teilweise nicht sehr gesundheitsförderlich sind. Im Gegenteil, Teile von diesen Stoffen können Krebs verursachen, unfruchtbar machen oder das Immunsystem schwächen.
Also wenn ich jetzt so eine Teflonpfanne habe oder eine Outdoorjacke oder das Pommesschälchen, das du gerade beschrieben hast, also wie kommen denn von diesen Gegenständen Chemikalien in den Boden?
Also in der Teflonpfanne ist das PFAS erstmal gebunden, selbst wenn da schon kleine Kratzer sind. Da sagt das Bundesinstitut für Risikobewertung, da löst sich der Stoff noch nicht so einfach raus. Also höchstens, wenn die Pfannen zu heiß werden, da kann da mal was verdampfen. Auch bei den Regenjacken bleiben die Stoffe erstmal gebunden. Die eigentlich viel größere Quelle, die liegt weiter am Ursprung. Nämlich da, wo die Pfannen, Regenjacke und das alles hergestellt werden, da entstehen belastete Abwässer. Untersuchungen haben gezeigt, dass in Flüssen, gerade im Umfeld von Kläranlagen und von Industrien, die eben mit PFAS arbeiten, die gezogenen Proben eindeutig höher belastet ausfallen. Also da ist der eigentliche Eintragsweg.
Welche gravierenden Belastungen gibt es denn bei uns im Südwesten? Hast du Beispiele aus Baden-Württemberg zum Beispiel?
Also Baden-Württemberg hat einen bedeutenden Fall in Mittelbaden. 2013 wurde der bekannt. Da ist auf großen Flächen Kompost ausgebracht worden, vor 2013 sogar schon. Der hatte Papierschlämme drin, das ist eigentlich auch noch nicht schlimm, aber diese Schlämme waren mit PFAS belastet und damit ist dieses ganze Gebiet, wirklich große, ganze Ackerflächen eben entsprechend verseucht. Und das hat inzwischen auch schon Folgen bis ins Grundwasser. Heute, 10 Jahre später, nach Bekanntwerden, weiß man, dass diese Fläche des betroffenen Grundwassers sogar im Moment immer größer wird. Also das ist wirklich in Baden-Württemberg ein bedeutender Fall.
Und wie sieht es in Rheinland-Pfalz aus? Gibt es da auch Probleme?
Die Rheinland-Pfälzer haben andere Probleme. Die haben US-Airbase-Flugplätze, Spangdahlem, Bitburg, Hahn, Rammstein. Da hat man vor allem Probleme mit diesen Löschschäumen gehabt bei Einsätzen und Übungen, die die Feuerwehr da benutzt hat. Die sind PFAS-haltig gewesen und das zeigt sich eben heute noch in Böden, in Gewässern da rundum und da wird deshalb auch regelmäßig gemessen und geprobt.
All die Punkte, die du jetzt gerade angesprochen hast, also sind das nur lokal begrenzte Fälle oder sind PFAS wirklich flächendeckend ein Problem?
Also in den hohen Konzentrationen bei diesem Kompost oder bei diesen Löschschäumen, das sind lokal begrenzte Ereignisse. Aber davon hellhörig gemacht wird inzwischen natürlich viel mehr beprobt und untersucht. Es gibt eine neue Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes, die hat Proben aus Flüssen und Seen in ganz Deutschland mal untersucht und festgestellt, eigentlich ist PFAS überall gefunden worden. Gerade diese kurzkettigen Stoffe, die sehr mobil sind, die breiten sich eben schnell aus, gerne auch über Gewässer. Und die Studie hat auch herausgefunden, die wenigen PFAS-Stoffe, die inzwischen verboten sind, das sind nur 4 Stück, da hat die Belastung der Gewässer tatsächlich in den letzten Jahren abgenommen. Also solche Verbote wirken offensichtlich.
Also nur 4 Stoffe sind verboten. Also warum ist denn der Rest noch auf dem Markt? Gibt es da keine Möglichkeit, die aus dem Verkehr zu ziehen?
Es ist ein Problem, weil es ist eine Riesengruppe von Stoffen, die sich unter dieser Überschrift PFAS sammeln. Das sind über 10.000 verschiedene Stoffe und von vielen weiß man auch noch gar nicht, wie sie wirken. Diese 4 Verbotenen, das sind, ich sag mal so, die schlimmsten, wo man dieses Verbotsverfahren eben schon abgeschlossen hat. Derzeit läuft ein großes EU-Verfahren, um alle zu verbieten oder zumindest stark einzuschränken. Angestoßen wurde das von 5 Ländern. Deutschland ist da auch dabei. Aber das ist ein längeres Verfahren. Das ist mit Anhörungen, wissenschaftlichen Prüfungen. Also das wird auch noch eine Weile dauern. Und es zeigt sich, das wird auch kein Totalverbot, weil es eben noch nicht überall Ersatzstoffe gibt. Und da kämpfen eben die Verbände für möglichst viele Ausnahmeregelungen, dass eben weiterhin auch Produkte mit PFAS produziert werden können.
Das klingt in Sachen Sanierung jetzt nicht so gut. Also kann man das überhaupt sanieren, wenn es da solche Problemstellen gibt?
Das ist ein Problem, denn Böden oder Grundwasser, die Sanierungsverfahren, die wir sonst so für andere Stoffe haben, die funktionieren da nicht. Aus Böden, da lässt sich PFAS eben nur vollständig beseitigen, wenn man die Erde abträgt und in eine Sonderabfallverbrennung steckt. Also richtig hohe Temperaturen müssen das sein. Solche Anlagen haben wir ja gar nicht in der Fülle, in der sie da jetzt teilweise gebraucht werden. Und wenn man Wasser hat, das belastet ist, Aktivkohlefilter, was man sonst so einsetzt. Das sind immer nur kleine Teile der Stoffe, die man damit rausholen kann, aber nie alle. Da braucht es also immer so eine Kombination noch mit anderen Technologien. So was hat man in Rastatt als Pilotanlage im Moment laufen, aber das ist alles sehr aufwendig, es ist sehr teuer und es dauert gegebenenfalls Jahrzehnte.
Und es klingt auch nicht wirklich beruhigend.
Nein.
Überhaupt nicht, sagt alles Thiel Sonnen. Ich habe mit dir gesprochen über die Belastung unserer Böden mit PFAS-Chemikalien und was man dagegen tun kann. Vielen Dank, Alice.
Gerne.